Thema, habe ich mich gefragt, als ich die Predigt vorbereitet habe. Für euch ist die Frage noch aktuell. Wahltag. Ein Dilemma? Erstmal zu wissen, wer steht für welches Programm? Für welches Programm eigentlich? Sich zu entscheiden? Zu merken, dass manches vielleicht auch nicht mehr so ist, wie man es zu denken gewohnt war? Auch verbunden mit liebgewordenen Traditionen und wie man sich sonst immer verhalten hat, so als demokratisch verantwortungsbewusster Bürger? Und dann, aber da komme ich später erst zu, aber das hier schon mal angedeutet, präsentiert einem die Perikope einen Predigttext, dagegen ist das alles Schnickschnack. Ob das hilft bei der Wahlurne? Deine, eure, meine Sache. Man müsste mal. Das kann man sich oft selber denken und manchmal sogar sagen hören. Man müsste mal. Laut oder leise. Das ist ein Ausspruch, der einschließt, dass man das, was man müsste, oft selbst nicht zu realisieren imstande ist. Ah, vielleicht rede ich ja nur von mir und für euch ist das kein Problem. Also es ist zum Haare raufen, sieht man, gell? Irgendetwas scheint es zu geben, das einen hindert, genau das zu tun, was einem der Verstand sagt. Die Einsicht oder auch das Gewissen. Sachzwänge schieben sich dazwischen. Gruppendynamische Prozesse. Ja, gibt's auch in der Gemeinde. Übergeordnete Vorgaben. Bist du Beamter oder in einer sonstigen unternehmerischen Hierarchie eingebunden? Herzlichen Glückwunsch. Na, du kennst das. Du kannst nicht das tun, was du willst, sondern du musst oft das tun, was man dir vorgibt. Weil das große Ganze, die Solidargemeinschaft, macht es erforderlich. Da ist auch was dran, aber das Problem ist damit nicht gelöst. Manchmal sind es auch Ausreden. Der innere Schweinehund, Bequemlichkeit, Richtlinien. Etwas ändern. Sich ändern. Den Lebensstil. Die Ernährungsgewohnheiten. Das eigene Verhalten. Den Umgang mit unseren Mitmenschen, mit unserer Umwelt. Es wäre so gut, es gelänge. Es wäre gut, es gelänge besser. Es ist aber nicht wirklich so. Woran liegt das? Die Autorin des Buches Die Generation, man müsste mal, macht es wahnsinnig, dass es ihr mit ihrer Utopia-Plattform im Netz nicht gelungen ist, noch viel mehr Menschen und Firmen zu einem nachhaltigen, verantwortlichen Leben gewonnen zu haben. Und völlig unreligiös, spielt überhaupt keine Rolle. Ja? Einfach nur, warum nicht das, was objektiv richtig ist, ob du Atheist bist, Christ, Buddhist, Hinduist, ganz egal, warum klappt das nicht? Ich habe letzte Woche Ihre Rezension gelesen, deswegen nehme ich das auch als Eingangsbeispiel, bevor ich zum Perikopentext komme. Und darin empört sie sich, dass vernünftige Menschen, ja, sie spricht hier jenseits aller Bildungsunterschiede, da kann man sich ja auch lange drüber aushalten, kam die Woche auch wieder, dass niedrigere soziale Milieus natürlich oft auch nicht die Bildung herausbringen. Ganz egal, Leute, die gelernt haben zu denken, die gutwillig sind, darüber empört sie sich, bleiben stehen bei diesem Man müsste mal. Ihre Conclusio nach über einem Jahr Plattformversuch Utopia. Und dann ganz zum Schluss der Rezension, und da habe ich mich entschieden, das in diese Predigt einzubauen, schreibt sie selbst, auch ich tue immer noch nicht alles, was ich tun könnte. Noch einmal, was hindert? Wodurch wird unser Denken und Handeln noch mitgesteuert? Was ist es, das uns da irgendwie, man möchte meinen, fremdbestimmt? Wo sind, ich habe es letzten Sonntag schon mal angedeutet, diese Fäden der Augsburger Puppenkiste, die mich tanzen lassen nach einer Melodie, die ich ablehne? Der Apostel Paulus erörtert im Neuen Testament diese verunsichernde Erfahrung in einem Zwiegespräch mit sich selbst. Er redet von sich und über sich. Stellvertretend für uns alle bringt er in einem Abschnitt des Römerbriefes eine menschliche Grunderfahrung aller Zeiten, aller Gesellschaftsformen und aller Wirtschaftsformen, möchte ich mal behaupten, zur Sprache. Jetzt lese ich diesen Perikopentext aus dem 7. Kapitel des Römerbriefes ab Vers 14. Ich gebe zu, ich habe dabei um der Pointierung willen selbst noch ein bisschen in die Übertragung der Hoffnung für alle eingegriffen. Noch einmal Römer 7 ab Vers 14, mitlesen hat aber wahrscheinlich wenig Zweck. Wir wissen ja, schreibt Paulus, das Gesetz ist vom Geist Gottes bestimmt. Ich dagegen bin als Mensch ganz von meinen irdischen Gesinnungen bestimmt. Ich bin mit Haut und Haaren an die Sünde verkauft. Ja, wie ich handle, ist mir unbegreiflich, denn ich tue nicht das, was ich eigentlich will, sondern ich tue das, was ich verabscheue. Wenn ich aber das tue, was ich eigentlich nicht will, dann beweist das, ich stimme dem Gesetz Gottes innerlich zu und erkenne an, dass es Recht hat. Aber dann bin nicht mehr ich es, der so handelt, es ist vielmehr die Sünde, die in mir wohnt. Ich weiß, in mir, das heißt in meinem irdischen Körper, wohnt nichts Gutes. Der Wille zum Guten ist bei mir zwar durchaus vorhanden, aber nicht die Fähigkeit dazu. Ich tue nicht das, was ich eigentlich will, das Gute, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, dann bin nicht mehr ich der Handelnde, es ist vielmehr die Sünde, die in mir wohnt. Ich entdecke bei mir also folgende Gesetzmäßigkeit. Obwohl ich das Gute tun will, bringe ich von mir aus nur Böses zustande. Meiner innersten Überzeugung nach stimme ich dem Gesetz Gottes mit Freude zu, aber in meinen Gliedern nehme ich ein anderes Gesetz wahr. Es liegt im Streit mit dem Gesetz, dem ich mit meinem Verstand zustimme. Und dieses Gesetz macht mich zu einem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern steckt. Ich unglücklicher Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wer wird mich davor bewahren? Dank sei Gott. Er hat es getan. Durch Christus Jesus, unseren Herrn. Paulus spricht hier von zwei in sich widerstreitenden Gesetzen, dem Gesetz Gottes und dem Gesetz der Sünde. Zugegeben, das ist sehr plakativ, aber vielleicht hilft es ja nicht nur den Römern damals, sondern auch uns heute, diese Schizophrenie in uns zu verstehen, die da ist, ohne dass wir krank sind. Oder sind wir es letztlich doch irgendwie? Beide Gesetze aber, so stellt er fest, beeinflussen das menschliche Denken und Handeln. Seine persönliche Quintessenz lautet: Im Grunde kommst du aus diesem Dilemma nie heraus. Denn er spricht hier ja nicht von einem unbekehrten Menschen, der nur Jesus braucht und das Problem ist aus der Welt. Noch einmal, er redet von sich und über sich als Apostel. Schade aber auch. Es wäre so einfach, wenn die richtige Entscheidung für Christus dieses Dilemma beenden würde. Dem ist nicht so. Weil da etwas ist, was dich, deinen Körper, deine Hände und Füße anders handeln lässt, als du willst. Und du kannst dich dessen nicht entledigen, sagt Paulus, der Apostel unter den Heiden. Ja, ich habe versucht, und das war eigentlich, ich gebe es zu, der Grund, in die Übertragung nochmal einzugreifen, im Griechischen ein Packende zu finden, um diese absolute Aussage irgendwie relativieren zu können. Ich gebe zu, das war mein Motiv. Es hat nicht geklappt. Das steht da so. Denn deswegen, und das möchte man ja gerne ändern, schwingt hier eine gehörige Portion Fatalismus mit und Frust. Und noch etwas anderes. Denn man möchte Paulus, wenn man jetzt mal daneben stehen lässt, dass es sich hier um ein Bibelwort handelt, deswegen will ich sehr vorsichtig sein, hier und da auch ein bisschen Verdrängung vorwerfen. Dann handle ja nicht mehr ich, sondern die Sünde in mir, könnte man ja auch so auslegen, als wenn die Verantwortung dann nicht mehr bei ihm liegt. Nein, so denkt er nicht, wollen ihn da bitte nicht missverstehen. Er bleibt bei sich und schiebt niemandem, keinem anderen Menschen und auch nicht Gott dafür die Schuld in die Schuhe. Paulus' Resümee, und das ist das zunächst einmal Enttäuschende, birgt hier ganz offen gestanden nur sehr wenig Aufbauendes. Ich habe es lange gesucht, ich habe es versucht, durch andere Übersetzungen hinzukriegen. Es geht nicht. Nicht einmal, wie bei Jesaja, danke für die wunderbare Textauswahl, kommt hier wenigstens eine richtungsweisende prophetische Kritik mit einem Happy End. Von Gott her wenigstens, wenn schon nicht von menschlicher Seite zum Ausdruck. Nein, ich bin mit Haut und Haaren an die Sünde verkauft, sagt Paulus. Ich tue das, was ich verabscheue. Es ist die Sünde, die in mir wohnt und so tue ich das, was ich eigentlich nicht will. Der Wille zum Guten ist bei mir zwar durchaus vorhanden, aber nicht die Fähigkeit dazu. Du kannst das drehen und wenden, wie du willst. Und die Synonyme in der Übersetzung vom Griechischen in Deutsche, es wird nicht harmloser. Es wird nicht harmloser. Auch der Apostel Paulus, Quintessenz, scheint über das man müsste eigentlich nicht hinauszukommen. Da ist er uns ganz nah. Und uns selbst, wie seinen Freunden damals in der Gemeinde in Rom, hat er mit der Beschreibung seines Dilemmas, das ist das Schöne, auch aus der Seele gesprochen. Na wunderbar, wenn es dem auch so geht, na denn. Weil sie genau das an sich selbst beobachten konnten. Sie, die mitten im imperialen Zentrum der damaligen Zeit lebten, in Rom, buchstäblich in der Höhle des Löwen. Als ungeliebte Minderheit verlangte man von ihnen immer neue Zugeständnisse, etwa gegenüber dem Kaiserkult, wir sprachen neulich noch über das Dilemma mit dem Fleisch. Wer Christ bleiben wollte, ohne sich irgendwie einem Verdacht oder einer Gefahr auszusetzen, musste Vegetarier werden. Hat nichts mit Bio zu tun, das war einfach religiös motiviert. Dagegen christliche Werte, Maßstäbe wie Nächstenliebe, Geschwisterlichkeit, Fairness, Rücksichtnahme waren im Kaiserkult keine sehr weit oben stehenden Prioritäten, um es mal neutral auszudrücken. So war es für Christen damals schlimmstenfalls eine Frage von Leben oder Tod. Entweder nach dem vom Geist Gottes bestimmten Gesetz zu leben, oder sich doch auch vom römisch-imperialen bestimmten Gesetz der Sünde bestimmen zu lassen. Denn dem Kaiser zu verehren, war nicht einfach nur ein respektvoller Gruß, das kriegt man ja noch hin, sondern es war einer Gottheit zu huldigen. So wollten es die Kaiser, weil sie sonst um ihre Macht fürchten mussten. Ja, das haben diese Diktatoren so an sich. Komisch, Paulus spricht hier von Tiberius oder Claudius. Mir fallen da heute andere Namen ein, die auch passen. Und dieses Gesetz, so sagt Paulus, macht mich zu seinem Gefangenen. Es wird ja immer schlimmer. Der Gedankengang wird immer schlimmer. Mit meinem Verstand, ja, das ist ja was, ne? Thomas, unser Verstand, der hat doch was, ne? Wenn ich das so vergleiche mit einer Ameise, obwohl manchmal ist die zu beneiden. Die weiß, wo es lang geht, braucht sie nur einen Sonnenstand für und den Duft ihrer Kameraden. Ah, ja gut, nicht zu früh neidisch werden. Mit meinem Verstand diene ich zwar dem Gesetz Gottes, aber mit meinem irdischen Leib, so Paulus, diene ich dem Gesetz der Sünde. Das geht bis in die Wahl des Joghurts im Regal. In unserer Pastorenschaftssupervisionsgruppe erzählte ein Kollege neulich von einem bemerkenswerten Gespräch. Vor kurzem meldete sich bei ihm unvermittelt ein junger Mann, der 2 Jahre zuvor bei ihm im Religionskurs der Berufsschule gewesen ist. Einer unserer Kollegen und verdient nebenbei ein bisschen Geld mit Religionsunterricht in Schulen, so wie ich mit der AZK. Nach 2 Jahren Knast stand dieser junge Mann auf einmal unvermittelt und unangemeldet vor seiner Bürotür. Ein bisschen wollte er wohl zeigen, dass er jetzt doch besser beieinander, ja man könnte sogar sagen, geläutert sei. Er erzählte und ließ dabei durchblicken, so der Kollege, in welchem Dilemma er sich aber manchmal befand. Und jetzt wird's spannend. Ich zitiere mal so, was ich aufgenommen habe. Sie können sich das nicht vorstellen, wie das im Knast so ist. Du gehst da rein und willst eigentlich schauen, dass du dir nichts zu Schulden kommen lässt, weil du so schnell wie möglich, am besten wegen guter Führung, wieder rauskommen willst. Ich sag Ihnen, so einfach ist das nicht. Da herrschen ganz eigene Gesetze unter den Knackis. Und wenn du da nicht mitspielst, dich nicht einklingst, dann bist du das totale Opfer. Dann machen die dich fertig mit allen Mitteln, die es gibt. Du musst zeigen, dass du dich kräftemäßig behaupten und durchsetzen kannst. So läuft das im Knast. Das ist das System. Du willst das so gar nicht. Dein Verstand sagt dir aber was anderes, wie du dich verhalten musst, um irgendwie zu überleben. Extreme Situation, ja. So extrem? Der junge Mann sprach vom Gesetz des Knasts und von dem anderen Gesetz, das einem sagt, was eigentlich das Richtige wäre, was gut wäre. Derartige Gefängnissituationen, wie bei den ersten Christen im Rom oder von mir aus auch wie in jener südhessischen JVA, gibt es auch außerhalb des realen Knasts. Ich deutete es schon an. Ich komme auf Claudia Langes Empörung darüber zurück, so heißt übrigens die Buchautorin, dass man über dieses Man müsste mal nicht hinauskommt und an sich selbst merkt, an sich selbst, nicht an dem anderen, an sich selbst. Das Billigere, das Bequemere ist oft doch das Naheliegende. Hast du das noch nie bei dir selbst gemerkt? Ich fast jeden Tag. Und jetzt mal den ganz großen Bogen zu schlagen, nicht als Entschuldigung, aber um uns auch nicht nur als die Doofen darzustellen. Wir sind doch selbst zumindest Gefangene eines globalen Arbeits-, Wirtschafts- und Handelssystems, von dem wir uns nicht gänzlich befreien können. Und damit wir uns jetzt bitte nicht missverstehen, ohne das hier zu breit auszuführen, das ist für mich zumindest letztlich keine Frage von Kapitalismus oder Sozialismus. So sehr die beiden sich in der Theorie natürlich grundlegend unterscheiden, die menschlichen Machtstrukturen in der Praxis sind und bleiben aber doch dieselben. Weil nicht das System schuld ist, sondern der Mensch. Ist so. Bei aller Mühe, und die geben wir uns doch wirklich, oder? Das unterstelle ich einfach mal, dir wie mir selber auch. Wir wollen uns doch noch im Spiegel anschauen. Bei aller Mühe, möglichst so lange bezahlbar und in Regalen auch vorfindbar, nur zum Beispiel regionale Produkte zu kaufen. Und darauf zu vertrauen, dass überall auch Bio drin ist, wo Bio draufsteht. Lückenlos wird uns das nicht gelingen. Und nicht nur, weil die Industrie uns nach Strich und Faden, Punkt, 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 das nämlich zu unterscheiden, dass dann tatsächlich, ja das muss man sich doch mal reinziehen, Mirjam und ich sprachen gestern noch darüber, da wirbt doch diese eine Firma, dass sie ohne Zusatzstoffe aufkommt und so ein bisschen originell halt nur echte Aromen verwendet. Das glaubt man natürlich nicht. Und dann gehen so Sterneköche hin und überprüfen das und sagen, boah ey, das stimmt. Weil ich erstmal davon ausgehe, es stimmt nicht, die ganze Werbung ist gelogen. Wenn du einmal lügst, dann glaubt man dir nicht, auch wenn du die Wahrheit sprichst. Das ist doch der Punkt. Womit ich jetzt keine Werbung machen will, ich weiß nicht, ob die Fabrikation morgen noch so sauber ist, wo die Sterneköche wieder weg sind. Ich bleibe Skeptiker. Noch praktischer, selbst wenn ich hier eine Garantie fände, ein Schild beim Kauf meines Oberhemdes, und ich könnte dem glauben, weil das lückenlos nachweisbar wäre, dass dieses Oberhemd nicht durch Kinderhand produziert worden wäre. ist damit ja noch lange nicht gesagt, dass die dahinterstehende indische Familie deswegen eine andere Einkommensquelle hätte. Merken wir, das Gute, das ich will, ja. Paulus nimmt einen dabei nahe das Wort aus dem Mund. Der Wille zum Guten ist durchaus vorhanden, aber nicht die Fähigkeit dazu. Das ist zum einen daran, weil ich selber die Fähigkeit nicht habe und zum anderen, weil mir die Fähigkeit auch nicht gegeben wird. Ich tue nicht das, was ich eigentlich will, das Gute, sondern das Böse, das ich nicht will, schreibt Paulus. Mein Verstand sagt mir etwas anderes, als ich mit meinem Handeln zum Ausdruck bringe und fatalerweise dann auch bewirke. Ich möchte trotzdem Beispiele geben, damit das nicht akademisch-philosophisch hier ist. Sollte die Geldanlage dem Kunden nicht dringlichst untergejubelt werden, weil erst die Hälfte des monatlichen Umsatzzolls erfüllt worden ist, fragt sich die Bankangestellte. Ich habe mir diese Frage in den 80ern auch gestellt. Obwohl klar ist, dass die Bank am meisten davon profitiert und das Produkt für den Kunden nur kurzfristig und vordergründig lukrativ ist. Begründen kann man das alles, aber ihr seht doch selbst am Kontostand, was am Schluss dabei rauskommt. Da sind nämlich diese Vorgaben. Der Druck sitzt der Kollegin im Nacken. Und das Verantwortungsgefühl sagt einem, nicht gut. Zweites Beispiel. Wie war es denn und wie ist es bei den Ärzten, die sich vertraglich oft binden müssen, wirtschaftlich lukrative Operationen durchzuführen, manchmal angeblich auch, ohne dass die Diagnose diese Operation wirklich erforderlich macht. Vor 5 Wochen war ich bei der jährlichen ATK-Geschäftsführerkonferenz in Ludwigshafen. Und damit ist immer verbunden, dass es auch eine Exkursion gibt, die so ganz praktisch sein soll. Was ist in Ludwigshafen? Die lebenswichtigen 4 Vitamine B, A, S und F. Da waren wir dann als Geschäftsführer der ganz deutschlandweiten ACK und haben eine Führung gemacht. Und ich muss euch sagen, wow, vorbildlich, wie da die Sicherheitsstandards sind, wie die medizinische Versorgung, die werkseigene Feuerwehr, das werkseigene Gymnastikgeschichte, werkseigene Schwimmbad, was die alles tun, damit ihre Leute, die ja nicht gerade mit lächerlichen Stoffen zu tun haben, nicht nur abgesichert sind, sondern sich auch wohlfühlen. Großartig. Respekt. Und das ist jetzt nicht ironisch gemeint. Toll. Und dann sitzen wir hinterher mit den PR-Leuten zusammen und mit einem Vorstandsmitglied von BASF. Immerhin, es waren ja 20 ACK-Geschäftsführer und der leitende Bischof anwesend. Da haben die schon mal ein bisschen was aufgefahren. Ja, und das ist jetzt keine Epauletten auf der Schulter, aber ich traue mich schließlich zu fragen, nach welchen Entscheidungen Sie denn die Standorte wählen, wo Sie international welche Produkte erzeugen? In der Annahme oder ich gebe zu Unterstellung, dass je nachdem, wie die Umweltstandards zum Beispiel unterschiedlich sind, man sich ja dazu entscheiden könnte, mit Quecksilber lieber in Südamerika zu arbeiten als, Jan könnte da vielleicht mehr zu sagen, wie sowas funktioniert, dann lassen wir jetzt mal. Die müssen ja Profit erwirtschaften, das ist ja ohne Zweifel, ne? Wir wollen ja keine Arbeitsplätze gefährden. Können das auch über den Frankfurter Flughafen sprechen. Und ja, es geht hier nicht um Schwarz-Weiß. Es geht hier um diese blöden Grauzonen. Heute ist Wahltag, ich weiß. Deswegen sage ich das. Oder da ist ein Facharbeiter in einer bekannten schwäbischen Schmiede für Schnellfeuerwaffen. Ich kenne den. Der gehört zur Gemeinde in Stuttgart, Forststraße. Ist einer Gemeindeleiter. Und er sagt, er leidet darunter, denn er beherrscht als Abteilungsleiter, wie kaum ein anderer seiner Kollegen, diese Präzisionswaffen perfekt zusammenzubauen. Das kann der richtig gut. Und als ernährter mit Familie, hat sein Häusle gebaut, seine Kinder können alle studieren. Weil er das so gut kann, verdient er auch richtig gut. Als Christenmensch will er nach dem Gesetz Gottes handeln, nämlich dem Frieden dienen. Aber mit seinen irdischen, körperlichen Fähigkeiten dient er letztlich dem Gesetz der Sünde, auch wenn er die Waffen, die er zusammenbaut, nie selbst abfeuert. Jedenfalls nicht auf Menschen. Aber er ist selbst klug genug zu wissen, dass ihm das sein Problem nicht löst. nur weil die Leopard-Panzer jetzt mal ein paar Monate nicht nach Saudi-Arabien geliefert werden, sind sie trotzdem gebaut und irgendwo müssen sie doch hin, oder? Wir wollen doch keine Kurzarbeit. Nee, wollen wir wirklich nicht. Shit happens. Und zeigen wir bitte nie mit ausgestreckten Zeigefingern auf andere. Ich habe es eben schon beim Einkaufsverhalten geschildert, zumindest indirekt sind wir alle, ein Stück weit Profiteure dieser Systematik. Verwoben und verstrickt. Ob wir das wollen oder gutheißen oder nicht. Denn wir alle, unsere ganze Gesellschaft, lebt davon, dass die großen DAX-Unternehmen erfolgreich sind. Sonst stimmen die Steuern nicht. Wenn die Steuern nicht stimmen, stimmen Kettenreaktionen. Das genau ist diese unsägliche Verstricktheit, um in der alten Sprache des Paulus jetzt wieder zu landen, in die Sünde, die einen in so vielen Dingen gefangen hält und aus der man eben nur sehr bedingt ausbrechen kann. Paulus macht hier ja keine Nebelgranate, der beschreibt die Realität, in der er sich vor 2000 Jahren schon befunden hat und auch empfunden hat. Und so könnte man in Paulus depressiven Klagegesang jetzt einstimmen, wörtlich: Ich unglücklicher Mensch, ich hoffe, wir sind darüber noch unglücklich. Ich hoffe es. Mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Ja, so ist es. Im gleichen Atemzug vernehmen wir aber sein sehnsüchtiges Suchen und Fragen. Wer wird mich davor bewahren? Vor diesem Verfallensein an eine solche Todeskultur und an eine solche Todesstruktur. Wie ist es möglich, diesem Gefängnis zu entkommen, das einen nicht weiterkommen lässt, als zu sagen, man müsste mal? Ist es möglich, von diesen tödlichen Strukturen, vom Gesetz der Sünde, wie Paulus es nennt, befreit zu werden? Die eingangs erwähnte Autorin Claudia Lange will ihr Buch als einen Weckruf verstehen, als eine überspitzte, polarisierende Streitschrift. Sie will damit anstößig sein, natürlich das Problembewusstsein schärfen, sensibilisieren, und das macht sie, wie ich finde, sehr, sehr gut. Richtig so ein Weihnachtsgeschenk für Leute, die gerne mal was lesen. So. Sie möchte aber auch etwas in Gang bringen, sie möchte auch Mitstreiter finden, und sie hat sich dabei zugegebenermaßen hohe Ziele gesetzt, wie sie merkt, für sich selber zu hohe Ziele, aber nachvollziehbar. Geht es doch schließlich um die Zukunft der jungen Generationen und der Zukunft unseres ganzen Globus. Als Pastor muss ich nur sagen, bei aller Qualität ihrer Gedanken, der letzte Satz des Paulus fehlt ihr. Ich glaube nicht, dass sie aus diesem Teufelskreis rauskommt, ohne das, was Paulus am Schluss sagt. Paulus beantwortet seine Frage nämlich auf eine ganz andere Weise, mit einem eher erleichternd wirkenden Hinweis. Dank sei Gott. Er hat es getan durch Jesus Christus, unseren Herrn. Für ihn ist damit alles gesagt. Weil uns durch Jesus Christus die frohe Befreiung aus den gottlosen Bindungen dieser Welt widerfährt, die uns zugleich aber auch, Zitat, in Anspruch nimmt zu einem freien, dankbaren Dienst an unseren Mitgeschöpfen. Wie es die Barmer Theologische Erklärung nicht von ungefähr direkt nach dem Zweiten Weltkrieg formuliert. Noch einmal. Weil uns durch Jesus Christus Gottes frohe Befreiung aus den gottlosen Bindungen dieser Welt widerfährt, die uns zugleich aber auch in Anspruch nimmt zu freiem, dankbarem Dienst an unseren Mitgeschöpfen. Das ist der Weltzusammenhang, in dem wir stehen. Und diese Frau, diese sehr gute und sympathische Buchautorin, wird ein Münchhausen bleiben, die immer wieder vergeblich versuchen wird, sich aus ihrem eigenen Sumpf zu ziehen, solange sie Paulus' Antwort nicht kennt und akzeptiert für ihr eigenes Leben. Zugegeben, für viele Menschen heute ist das vermutlich kein besonders hilfreicher, kein weiterführender und schon gar kein befreiender Hinweis. Denn das interessiert ja heute fast keinen mehr. Und doch will ich es zum Schluss ganz kurz nicht unversucht lassen, daran zu erinnern, was das heißt. Ich gebe zu, ganz bewusst habe ich euch jetzt fast eine halbe Stunde lang bombardiert mit depressiv stimmenden Gedanken. Weil man muss dazu stehen, man muss sich dessen bewusst sein, was in uns los ist und dass wir daraus auch extern, aus uns heraus nicht freikommen. Erst wenn wir das zutiefst begriffen haben, haben wir eine Chance zu verstehen, ansatzweise zu verstehen, was Jesu Erlösung für uns bedeutet. Das ist nämlich weit mehr als nur zu sagen, schön, dass der Herr Jesus mein Herr ist, dass er mir grundsätzlich meine Schuld vergibt. Ja, da sind wir aber doch ganz oft bei diesen banalen Beispielen, wo ich mal gelogen habe oder mal was habe mitgehen lassen, so bei den Kindern. Oder wo ich halt meinem Ehepartner nicht genau das gesagt habe, was der Wahrheit entsprach, um etwas anderes zu umgehen. Oder wo ich in der Firma, um ja nun mich nicht immer nur als Außenseiter zu präsentieren, auch schon mal was gemacht habe, was ich eigentlich nicht machen wollte. Ja, also ihr kennt doch solche Situationen. Das ist hier aber nicht gemeint. Also auch gemeint, natürlich ist das auch gemeint. Aber hier geht es um die zutiefste Verstrickung in einer Systematik unserer Welt, aus der wir selber nicht herauskommen. Und das ist nicht eine Frage der intensiven Gebete oder des persönlichen Glaubenszeugnisses. Da werden wir wie Paulus auf der Stelle treten, wenn wir nicht begreifen, dass uns nur einer daraus befreien kann. Jesus Christus. Das ist der Punkt, der für mich bei allem Wertzuschätzenden, und glaubt mir das bitte, für mich ist das ganz wichtig, bei allem Wertzuschätzenden interreligiösen Dialog wichtig ist, hier keine Mogelpackung zu kreieren. Es gibt kein gutes Menschentum und keine Errettung in einer Jenseitigkeit, die auch wie auch immer aussehen mag, ohne dass der Sohn Gottes uns erlöst. Alles andere ist eine Mogelpackung, Feierabend. Da kann man intellektuell ganz viel drüber reden und sich in wohlgefeilten Worten nicht wehtun, um das alles zu vermeiden, ist auch alles richtig. Hier geht es ja nicht darum, wie der ES aufzutreten, aber um auch die Wahrhaftigkeit auszudrücken, sonst müsste man ja Hand an sich selbst anlegen, wenn es Jesus nicht gäbe. Warum ist das so? Wäre Jesu heilendes, kritisch entlarvendes, anstößiges und befreiendes Handeln und Reden mit seiner tödlichen Hinrichtung am Kreuz endgültig begraben worden, dann wäre er mit seiner Botschaft auch tatsächlich wirkungslos geblieben. Kraft seiner Auferstehung, Kraft seiner Präsenz über seinen gewaltsamen Tod hinaus bis heute, die weit mehr als nur seine engsten Freunde damals mitbekommen haben, vermögen auch wir es, das Gesetz der Sünde, das uns gefangen hält, zu entlarven und offen zu legen. Aber dazu gibt es keine Alternative. Es gibt keine Alternative für Deutschland und keine Alternative für Jesus Christus. Entschuldigung, diese Seitenbemerkung musste ich mal raushauen. Jesu Auferstehung ist Ausdruck des Widerstands gegen das Gesetz der Sünde. Darin ist für Christenmenschen die tiefe Liebe zu einem guten Leben, zum Mitmenschen, zur Zukunft dieser Welt verwurzelt. Daraus schöpfen wir die Kraft, die nichts per se als verloren gelten lässt, die einem den langen Atem gibt, die einen aufrecht erhält, immer wieder von Neuem die kleinen Schritte zu tun, der Befreiung zu beschreiten. Und immer wieder auch da, wo wir hingefallen sind, wieder aufzustehen und weiterzuarbeiten. Jetzt drehe ich diesen Buchtitel um. Paulus hätte, hoffe ich mal, dieses Buch von Claudia Lang auch fasziniert, aber er würde ihr wahrscheinlich, also ich tue es jedenfalls, einen anderen Buchtitel empfehlen. Wie kommt man vom man müsste mal zum jetzt mache ich mal? Paulus sagt, Gott aber sei Dank, der das schon getan hat, durch Christus Jesus unseren Herrn. Klingt banal, aber nur so gelingt unser Leben und sonst gar nicht.